Bildschirm, an Radiogeräten. Wir grüßen euch zu einer neuen Folge vom Abwassertalk-Podcast. Sascha, jetzt hätte ich fast die Einleitung verhauen.
Grüße dich. Die ist doch total natürlich. Wir heute mal wieder im Doppelpack und wieder back to the roots, habe ich irgendwie so mit im Rucksack. Aber erstmal wollte ich dich fragen, wie ist es dir so ergangen? Was ist so Gravierendes passiert? Seid ihr auch jetzt die Berlin-Fußball- und NFL-Nation oder Stuttgart, der Bahnhof ist schon wieder nach hinten verschoben worden, aber was ist bei dir so passiert?
Ja, dass der Berliner kommt mit einer Verschiebung bei Stuttgart 21 um die Ecke. Krass. Super Spruch. Okay, ja gut, weiß ich nicht.
Ich kenne nur irgendwie einen Flughafen in Brandenburg, der lange gebraucht hat.
Ich bin da total pro. Ich finde das super, da einen tollen Bahnhof zu bauen in Stuttgart. Finde ich gut. Da ist das Geld gut angelegt. Das sind ja auch nur noch Milliarden. Das ist ja nichts. Heutzutage ist das ja nicht mehr viel Geld, weißt du? Das ist ja schon minimal über das eine Milliardchen hin und her. Deswegen von daher. Nö, ansonsten geht es mir super. War ein Top-Jahr. Hat Spaß gemacht. Wir gehen ja auf Weihnachten zu und ja, es wird die weihnachtliche Zeit. Es ist kalt, es schneit schon bei uns. Wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich sind schon die ersten Loipen vielleicht gespurt. Ich bin voll am... Ich habe Bock auf Winter. Winter ist eine geile Jahreszeit. Wie ist es bei dir? Kein Beachvolleyball im Winter.
Doch, geht auch. Und jetzt gerade läuft wohl Beachvolleyball-WM in Australien. Also das ist halt, muss man nur zur anderen Ecke der Welt fahren. Da ist dann auch Sommer und da kann man dann wahrscheinlich auch spielen. Aber ansonsten ist mir auch noch gar nicht so wie Winter. Ich bin auch so erstaunt, dass jetzt eigentlich die Weihnachtszeit ist oder anfängt. Ist dann auch irgendwie ein Stück weit erschreckend. So, wir haben heute wieder ein interessantes Thema mitgebracht und es ist auch so unsere Kernkompetenz, Klaus, glaube ich, so ein Stück weit. So Kanalbaustoffe, auch im Wandel der Zeit. Also da ist ja, ich kenne ja noch, ich war ja wirklich auf Kreta im Urlaub und da habe ich da so eine 10.000 Jahre alte Abwasserleitung aus Ton gesehen. Die sah auch noch ganz gut aus, um das Regenwasser abzuführen. Und auch irgendwie kann ich mich daran erinnern, in Athen war da auch so auf der Akropolis sowas gebaut. Und in Rom soll ja auch so schon die Ursprünge der Kanalisation sein. Und das muss man ja aus verschiedenen Werkstoffen bauen. Und die haben sich ja über die Jahre gewandelt. Hast du da so einige im Petto? Jetzt überfalle ich dich wieder.
Was für Werkstoffe ich kenne?
Ja.
Gummi, Gold. Und
für den Kanalbau.
Platin, ach so, für Kanalbau, ja okay. Naja, Beton, Steinzeug kenne ich immer, GFK, Kunststoff, PE, und so weiter. Alles, was man halt so in 15 Jahren Kanalbetrieb so sieht, ne? Und das ist halt, ja, hat halt alles seine Vor- und Nachteile, oder? Man unterscheidet ja dann immer in Biege steif und Biege weich und so weiter. Und ja, und da gibt es ja dann, ist manchmal, habe ich das Gefrage, dass das so eine richtige Religionsfrage ist, welchen Werkstoff man einsetzt. Und jetzt weiß ich nicht, ob unser Gast sich als Priester bezeichnen würde, wenn man von einer Religionsfrage hier jetzt hier spricht. Aber wir können ihn ja mal fragen, oder, Sascha?
Ich wollte noch mal kurz ein bisschen ausholen, ja, weil sich wahrscheinlich ja auch die Hörer manchmal so fragen an ihren Radiogeräten. wie man eigentlich so Gast wird bei uns. Und deswegen hatte ich mal überlegt, das mal so zu erklären. Also wir sind ja immer so unterwegs im Lande und wir hatten zum Beispiel in Berlin die Infraspray, da kommt man auch mal rum und kann zum Beispiel auch Baustellen so besichtigen. Und wenn man da so einen interessanten Vortrag hört und auch mal an der Messe so einen Baustoff sieht, dann kommt man ja so ein bisschen ins Gespräch. Und sobald man mir zum Beispiel mal so länger als 5 bis 10 Minuten interessant so seinen Stoff vermittelt, sage ich dann stopp. Das ist doch aber auch interessant für so einen Podcast. Also da strömen ja die Informationen und den haben wir ja und das können wir doch auch mal irgendwie so vertonen. Und so spricht man dann jemanden an, der da so ganz kompetent klingt. Und heute haben wir den Mario Eckert bei uns.
Ja, jetzt hör mal kurz, jetzt hast du ja meine Überleitung des Todes mit den Religionen. Dann habt ihr euch also in einem Gottesdienst kennengelernt auf der Baustelle. Und jetzt sind wir wieder bei der
unter freiem Himmel. Unter freiem Himmel, genau.
Mario.
So, jetzt.
Ja, Priester hallo. Oder nicht? Hallo, nein, kein Priester. Wir waren unter freiem Himmel.
Aber wir hatten sozusagen das größte deutsche Haus im Nacken, und zwar den Deutschen Reichstag. Da war eine Baustellenbegehung, wo wir unsere Produkte, die Biege steifen, um da mal gleich wiederum anzusetzen, präsentieren durften und darstellen durften. Einmal einige Worte zu meiner Person. Ich bin der Mario Eckert. Ich bin der Vertriebsleiter der Firma Meyer Polycrete aus Stendal. Wir stellen Polymerbetonrohre und Schächte her für den deutschen, europäischen, aber auch für den gesamten Weltmarkt. Wir unterscheiden uns nur durch ganz wenige Eigenschaften zu einem normalen Betonrohr. Das heißt, wir vergessen, dass es Wasser und Zement gibt. Wir haben als Bindemittel ein Harz, was wir nehmen. Wir zählen dann auch als Biegesteif wie am Anfang.
Ah ja, bevor wir jetzt so ganz weit ausholen und hier schon in die Produktvorstellung kommen, wie kommt man dann eigentlich zu so einem Beruf in der Kanalbaubranche oder nenne ich es jetzt einfach mal so? Also wie ist da so dein Werdegang? Das ist ja auch immer interessant.
Wenn ich den Werdegang meiner beruflichen Ausbildung und meinen beruflichen Weiterlebens euch erzähle, dann fängt er sowieso an, den Kopf zu schütteln. Ich fange einfach mal an, dass ich nach der Wiedervereinigung, ich bin heute 63 Jahre alt, nach der Wiedervereinigung bin ich in die Baubranche gewechselt als Quereinsteiger im Baustoffhandel, habe dort mehrere Jahre in verschiedenen Positionen gearbeitet, bis ich dann die Industrie entdeckt habe und habe dann mich bei einem Industrieunternehmen beworben, die zementgebundene Produkte herstellen, das heißt die ganz normalen Betonrohre, die wir alle kennen, und habe daraus hin mich nochmal weiterentwickelt und bin dann seit 15 Jahren bei der Firma Meyer Polycrete hier in Stendal als Vertriebsleiter für Deutschland tätig.
Ja, das ist doch schon mal so ein kleiner Einblick, wie man da so mit umgehen kann. Für mich ist ja wichtig, also wenn man es so mal vereinfacht darstellt, also es gab ja irgendwann mal die offenen Rinnen, auch in Berlin, wo man sagt, Mensch, muss man mal anfangen, eine Kanalisation zu bauen. Und die wurde dann eigentlich größtenteils aus Kanalklinkern gemauert. Also das darf man ja auch nicht vergessen, vor allem die großen Kanäle. Aber kleinere wurden dann ziemlich schnell, ich glaube, nicht von Anfang, aber da kannst du mich berichtigen, aus Steinzeug gemacht in Berlin. Und wir haben auch so die Philosophie, im Osten kam dann Beton dazu und irgendwann in den 70ern vielleicht auch noch Kunststoff. Aber wir in Berlin sind ja eigentlich gar nicht so die Kunststofffans, aber wir bauen halt viel aus Steinzeug, aus den Standardgrößen. Und irgendwann fing ja halt doch die Industrie an und hat gesagt, oh Mensch, wir können jetzt alles aus Steinzeug herstellen. Und warum braucht man überhaupt verschiedene Werkstoffe? Man könnte auch sagen, auch Steinzeug ist gut oder Beton ist ja gut. Warum braucht man da jetzt eigentlich bessere Werkstoffe? Und da darf ja Klaus mal sagen, oder Klaus? Warum braucht man jetzt eigentlich auch Werkstoffe, die jetzt nicht aus Holz oder 0815 unter der Erde sind?
Ja, erstmal, weil ich glaube, so die ersten Rohre, die man hatte, waren ja dann eher, also sogar Blei, Wasserrohre, kenne ich noch so. Und das hat ja Nachteile, sage ich mal. Kann man sich gut vorstellen, ne? Bleirohr, Bleivergiftung. Deswegen ist ja vielleicht als Anekdote, habe ich mal gehört, wir sind ja hier im ehemaligen römischen Siedlungsgebiet hier im Süden. Wo ich jetzt hier gerade bin, bei Stuttgart, da haben wir einige Siedlungsgebiete, die sind immer so in alte römische Siedlungen und die haben aber das Problem mit diesem Kalktuff. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und die haben meistens ihre Leitungen dann in kalkhaltige Bereiche gelegt, um dann die von innen sich so ausmanteln zu lassen mit Kalkstoffen. Das war dann Blei, hat man gesagt, okay, Blei ist, kann man herstellen, ist gießbar. Davor hat man auch noch Holzleitungen, die innen ausgehöhlt wurden. Und das ist aber alles halt auch schwierig herstellbar und so weiter. Und dann kamen ja die Betonwerkstoffe auf. Das hat natürlich einen Nachteil. Und jetzt sind wir eigentlich vielleicht schon in der Neuzeit. Wenn man bei biegesteifen Rohren ist, ist ja das Problem der biogenen Korrosion, auf die du wahrscheinlich ansprichst, oder? Willst du das so
Klar,
ansprechen?
deswegen, sonst brauche ich ja keine teuren Materialien, wenn ich nicht
Genau,
mal
also
irgendwie.
ja, hat ja noch andere Gründe, warum man das macht, aber da können wir ja gleich nochmal eingehen. Aber ich sag mal, bei Beton haben wir ja das Thema immer die biogene Korrosion. Das ist ja auch eigentlich so eins meiner ersten Einstiegsthemen in dieser Branche. Und ich weiß nicht, das kann man ja mal grob erklären, wie biogene Korrosion funktioniert. Abwasser, was länger steht, hat man ja auch bei den alten Römern schon gewusst. Wasser, was in Bewegung ist, ist frisch. Wasser, was nicht in Bewegung ist, wird nicht mehr frisch. Das heißt, da sind irgendwelche Bakterien im Abwasser drin, die zehren den Sauerstoff raus. Und wenn das Wasser zu lange unter Sauerstoffabschluss steht, in Fettabscheidern, in Druckleitungen, in wenig Gefälleleitungen, dann bildet sich ein anaerober Zustand und dann wird Sulfat in Sulfid umgewandelt, also Sauerstoff gezehrt, auch aus Verbindung mit Schwefel. Dabei entsteht dann gebundener Schwefel, der je nach pH-Wert, deswegen kennt man das Kalksäure-Gleichgewicht, so ähnlich ist das beim Sulfid auch, ausgast. Deswegen ist das so ein langsamer Prozess. Ich vergleiche das immer mit Mineralwasser, mit Kohlensäure. Und wenn das dann als H2S kondensiert, sage ich mal, auf den Oberflächen, also adsorbiert, gibt es dort wieder eine Bazille, die heißt Thiobacillus thiooxidans, kennt man ja. Die packt dann wieder den Sauerstoff an den Schwefel dran, dann ist das wieder Sulfat. Und wenn das jetzt ein Betonrohr ist, dann würde dieses Sulfat oder auch schwefelige Säure natürlich dann mit dem Calcium reagieren, zu Calciumsulfat. Und ihr alle da draußen wisst, Calciumsulfat ist Gips, das ist wasserlöslich und hat eine geringere Dichte als Zement, sprengt also den Beton auf, wird weggewaschen, je nachdem, wenn das Wasser ansteigt, weniger ansteigt. Und dann hat man diese schöne Steinchenstruktur. Wir im Osten kennen das besonders stark. Ich weiß nicht, ob du das erklären kannst, Mario, warum wir das im Osten so stark kennen. Du hast ja auch mal Beton vertrieben, hast du gesagt.
Ja,
Dann kennst du ja bestimmt auch das Problem. Wie ist das aus Herstellersicht? Ja, also das hast du ja.
wenn wir jetzt nochmal bei den Rohren bleiben, möchte ich einfach nochmal 2 Schritte zurückgehen. Wir müssen erstmal
Macht es.
ganz klar unterscheiden, was möchte ich mit diesem Rohr transportieren. Wir haben jetzt mehrere Sachen hier in den Ring geworfen. Wir unterscheiden ganz klar in Trinkwasser und Abwasser. Wir sind im Abwasserbereich tätig und da gibt es im Abwasser das normale Regenwasser, das Mischwasser und das Schmutzwasser. Das Schmutzwasser, sage ich immer, das häusliche Schmutzwasser ist alles das, was wir hinter uns lassen, wenn wir die Beine krumm machen.
Anschaulich.
Ganz klar, das versteht jeder, wenn ich an Hochschulen bin, wenn ich bei jungen Ingenieuren bin, die sagen, ja, Abwasser ist doch gleich Abwasser. Ich sage, nein, ich sage, machen Sie bitte einfach mal Ihre Notdurft 2 Tage in den Eimer, machen eine Decke rauf, stellen Sie auf den Balkon und machen Sie am dritten Tag auch. Dann wissen Sie, was da passiert. Ja, und dann erst fangen die jungen Leute an, ein bisschen näher darüber nachzudenken. Der Klimawandel spielt eine enorme Rolle. Der ist bei uns in Deutschland, in Europa, in den Kanälen, in den Mischwasserkanälen angekommen. Das heißt, ich sagte, ich bin 63, wo ich noch sehr jung war, Jugendlicher, habe meine Notdurft verrichtet, habe ich umgedreht, habe ich gezogen. Da kam von oben 24 Liter. Mit der Notdurft mache ich das heute noch. Aber wenn ich mich umdrehe, ich drücke einmal, kommen 12 Liter, ich drücke zweimal, kommen 6 Liter. Die sollen dasselbe transportieren und verdünnen, damit es dann irgendwann im Klärwerk ankommt. Da das aber immer weniger Wasser ist zum Transport, wird dieses Abwasser immer aggressiver. Und da kommen dann wirklich Werte raus, wenn man die misst. Und wir haben sie in Berlin mit den Berliner Wasserbetrieben gemessen an einer Ringleitung in Berlin-Marzahn. Da hatten wir 2 Zentimeter über konstanten Wasserstand einen pH-Wert von 2,0. Klaus, du weißt
Ja,
selber,
das kommt vor, genau.
2,0, 2,0, das ist schon so aggressiv, dass jede Zementleimverbindung zerstört wird. Das heißt, die Zementleimverbindung, die die einzelnen Körner zusammenhalten, wird zerstört und du hast dann nachher bloß noch das Korngerüst, was nicht mehr selber steht. Und das ist ein enormes Problem, was in Deutschland in den Abwasser, aber auch in den Mischwasserkanälen kommt, weil wir ja wirklich historische Kanäle haben. Wenn wir einfach mal schauen, wie viele Kanäle in Berlin im Moment geleimert werden. historische Kanäle, die über 100 Jahre drinne sind, die werden jetzt mit einem Kunststoff innen geleinert, um den historischen Werkstoff zu schützen. Und da müssen viele Faktoren eine Rolle spielen, aber auch viele Rohrleitungen sind in so einem desolaten Zustand, dass sie neu gebaut werden müssen. Und da sind, wie ihr, Klaus, wie du sagtest vorhin, verschiedene Werkstoffe sind da historisch gesetzt. Ein Steinzeugrohr zum Beispiel. Steinzeugrohre gibt es seit über 150 Jahren in Europa. Das ist ein wunderbarer Werkstoff für den Transport von Abwasser. Steinzeugrohre gehen los bei DN 150 und enden im Moment bei DN 900. Sie gibt es nur rund. Wenn ich jetzt einen Mischwasserkanal habe, brauche ich aber einen Kanal, der schnell abfließt und wenn das Regenwasserereignis kommt, das große Volumina aufnimmt. Dann kommen Eiprofile oder Drachenprofile zum Tragen. Die können leider nicht in Steinzeug hergestellt werden. Wir, unsere Firma mit dem Sitz hier bei uns in Stendal, haben eine 60-jährige Tradition. Vor 60 Jahren hat der ehemalige Firmengründer Wille Meyer angefangen, für die HSE in Hamburg, weil wir aus Lüneburg stammen, das Betonrohr zu verbessern. Weil auch da schon erkannt wurde, dass zementgebundene Rohre, damals war es Stampfbeton, dann kam die Industrialisierung, dass dann Rohre im Betonwerk fertiggestellt werden, dass die, wenn sie mit Schmutzwasser in Berührung kommen, dass die Lebensdauer da sehr, sehr stark eingeschränkt ist.
Ich meine, jetzt haben wir ja noch das Thema im Osten dazu, dass wir ja früher mal in Ostdeutschland, ich weiß nicht, ob du auch planungstechnisch da unterwegs warst, wahrscheinlich vielleicht schon, da haben wir ja mal mit 300 Litern pro Einwohner Kanalnetze ausgelegt. Das ist ja genau das, was du vorhin ausgesprochen hast. Und jetzt sitzen wir halt bei noch 120 oder teilweise in ländlichen Bereichen weit unter 100. Und das ist natürlich auch ein Faktor, den du jetzt gerade ja mit den, über die Toilettenspülung natürlich erklärt hast, aber der natürlich auch andere Gründe hat, wie Wasserverbräuche, Wasser hat nichts gekostet zu
Vollkommen richtig.
Sozialismuszeiten. Ne? Also einfach, wir haben das Problem halt relativ groß mit dieser Korrosionsthematik. Gerüche gehen auch mit dem einher. Und das ist ja was, was auch dann, wenn man immer mehr Wasser durch die Gegend pumpt, über Druckleitungen, Pumpstationen, immer mehr auch zu einem großen Problem wird. Ne? Und deswegen ist es halt, das ist halt aber nur ein Faktor. Du hast es ja vorhin gesagt, es gibt ja nicht nur den Faktor Angriffigkeit der Oberflächen. Ne? Jetzt bleiben wir mal kurz noch dabei. Wir können ja noch mal auf die anderen gleich eingehen. Beton haben wir schon gelernt, ist für solche Thematiken bei biogener Korrosion fast ausgeschlossen. Also wenn ich weiß, ich habe in dem Kanalbereich Zuleitungen, die damit ein Problem haben, dann kann ich entweder was gegen die Ursache machen oder ich kann natürlich die Oberfläche schützen. Das habe ich ja verstanden, dass ihr das so macht. Das heißt, ihr nehmt eigentlich den Vorteil eines Betonrohrs und macht eine Beschichtung drauf, mehr oder
Nein,
weniger.
falsch.
Nein! Ach,
Nein,
ihr.
ah,
Na, jetzt muss ich ja
nein.
mal reinkommen. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Beton und Polymerbeton? So, jetzt wollen wir mal
Okay,
ganz tief eintauchen.
dann können
Jetzt
wir
musst du
klar.
mal eintauchen, genau. Erklär uns
Ja,
das mal.
also ein Betonrohr wird hergestellt in verschiedenen, in Rüttelpressverfahren und in Gießverfahren. Das heißt, der Zuschlagstoffe Kies und Sande und als Bindemittel wird Zement genommen. Das wird zusammengemischt, in eine Form gebracht. In der frisch entschalten Form bleibt es ungefähr 4 Minuten in der Form und wird dann als Rohr in die Trockenkammer gestellt. Da gibt es noch den Unterschied Stahlbetonrohre, wo ein stützender Stahlkorb drin ist, oder ohne Stahlbeton, das heißt normale Betonrohre. Wir stellen es genauso her wie die anderen Kollegen auch, bloß wir vergessen Zement, wir vergessen Wasser, nehmen Kiese und Sande aus dem Ursprungsteil der Elbe, von hier 15 Kilometer weg, und nehmen als Bindemittel Harz, Epoxyharze. Wir mischen das und haben ein vollwertiges Material, das heißt innen und außen dasselbe Material, und das ist dann auch resistent gegenüber den Medien, die heute im Abwasserkanal vorkommen.
Weil bei biogener Korrosion würde ja der Zement quasi reagieren mit der
Richtig,
Säure.
genau, ja.
Jetzt kommen wir wieder zu der biogenen Korrosion zurück noch, um das abzuschließen. Das heißt,
Gerne.
jetzt kann der Zement, den es ja nicht mehr gibt, nicht mehr mit der Säure korrodieren. reagieren. Und
Jawohl.
jetzt, um dieses Kochtopfvergleich, was ich vorhin meinte, abzuschließen, es bildet sich die Schwefelsäure. Die würde aber dann eigentlich mit dem Calcium reagieren. Und jetzt fließt aber dieses kondensierte Schwefelsäure sozusagen wieder runter ins
Ins Gerinne.
Abwasser und
Jawohl.
ist dann quasi wieder im Abwasser drin und würde sich dann als Sulfat wieder mit wegspülen. Kann man
Spülen.
sich vorstellen, ne? Wasser kocht, wird gasförmig, kondensiert, tropft zurück, ist wieder Wasser. So ist es mit der
Da,
Schwefelsäure auch. So.
daher stehen wir, dass wir sagen, okay, wir sind diffusionsdicht. Das heißt, es dringt nichts rein und es dringt nichts raus. Du hast in großen Schmutzwasserpumpwerken, hast du wirklich denn diese Nasen, die lang runterlaufen durch das Kondensat, wo du dann einen Anruf kommst, Mensch, da hängen große Nasen lang runter, euer Beton geht kaputt. Ich sage, nein, nimm mal bitte den Lappen, wisch es weg und dann siehst du, dass es die Oberfläche ist.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage dazu. Ist denn
Ja.
überhaupt, also ich hole mal ein bisschen weiter aus, also ist denn Polymerbeton, also Beton, dann überhaupt die richtige Bezeichnung für euren
Nein.
Werkstoff? Genau, und jetzt
Nein.
frage ich mal, nicht, dass hier ein Betonhersteller zuhört, jetzt darf man ja auch veganes Schnitzel nicht mehr Schnitzel nennen. Ist es denn problematisch, das jetzt als Beton denn zu verkaufen?
Es ist aus historischer Sicht, wird dieses Produkt als Polymerbeton bezeichnet, weil vor 60 Jahren die Zulassungen so waren, dass der Eigentümer normale zementgebundene Betonrohre hergestellt hat und hat gesagt, okay, jetzt nehme ich aber den Zement weg und ergänze oder ersetze den Zement durch Harz. Wir haben dieselben Durchmesser, wir haben fast dieselben Wandstärken, wir haben dieselben Bereiche, wo wir die Produkte präsentieren. Auch die ganzen Zulassungen steht immer auch Polymerbeton drin. Wir sind eigentlich ein biegesteifer Werkstoff mit biegeweichen Eigenschaften.
So, seid ihr jetzt aber teurer? Ist das jetzt gut? 60 Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum. Wann habt ihr euch am Markt etabliert? Jetzt hol doch mal aus hier.
Also etabliert am Markt, ich sag mal, wir haben vor 60 Jahren angefangen, den Polymerbeton zu entwickeln, damals die in 300er Rohre, 400er in den kleineren Bereichen. Das hat sich dann alles weiterentwickelt und vor 33 Jahren ist dieser Standort hier in Sachsen-Anhalt im Herzen von Deutschlands ein altes Betonwerk, was aus DDR-Zeiten war, übernommen worden und wir produzieren seitdem hier Polymerbeton, Rohre und Schächte. Made in Stendal und können aber mit Stolz sagen, dass wir in den letzten 10 Jahren jeden Kontinent der Erde von hier aus schon beliefert haben, außer die Arktis. Kommen wir
Was?
zum.
Das kann ja noch
Das
werden.
hätte ich jetzt gefragt, auch in die Antarktis, aber da nicht. Naja,
Ja,
dann
da
seid ihr ja
ist.
nicht weltweit. Dann ist es ja
Ja,
nur
genau, mit
halb, halb.
kleinen Einschränkungen. Ja? Ja,
Ihr
nein,
müsst
also.
einfach einen Schacht dahin liefern, damit ihr das sagen könnt.
Das ist ein guter Hinweis, Klaus. Ich nehme das auf.
Das
Wenn
wäre
wir
eine
uns das
gelbe
nächste Mal
Werbemaßnahme.
persönlich gegenüberstehen, dann würde ich sagen, Klaus hat uns auf die Idee gebracht, dort einen Schacht hinzuliefern und jetzt haben wir alle Kontinente beliefert.
Ihr müsst eigentlich nur so ein, an hier, da gibt es da so eine Forschungsstation, so einen Eimer aus Polymerbeton schicken, damit die den dann benutzen.
Ja, dann kann man das so sagen. Nein, also wir produzieren hier und wir sind sehr, sehr zufrieden, dass dieser Werkstoff immer mehr im Kommen ist. Im Kommen, das heißt, viele denken, es ist ein ganz kleines Nischenprodukt, aber so klein ist dieses Nischenprodukt wirklich nicht mehr. Wir haben für den Mischwasserbereich verschiedene Eiprofile. Das heißt, es gibt Hamburger Klassen, die es nur in Hamburg gibt von der Form her. Wir haben auch Rundschicht. Also der kleinste Schacht, den wir im Durchmesser herstellen, ist ein DN 800er, 800 mm. Und den größten runden Schacht, den wir herstellen, ist ein DN 3200. Die
Okay, jetzt
großen.
fasse ich nochmal zusammen für den
Ja.
Hörer, der jetzt nicht ganz so bewandert ist. Also der Hauptbaustoff im Kanalsystem ist erstmal Steinzeug. So, das ist so das Größte. Wenn ich jetzt aber so ein bisschen aus der Reihe, aus den Standardprodukten, dann nehme ich auch Beton oder gemauert. Und dann gibt es jetzt in den gefährdeten Bereichen Polymerbeton und alles geht auch irgendwie aus Kunststoff, oder? Und wie viel Anteil würdet ihr jetzt sagen oder du jetzt sagen, ist dann schon Polymerbeton?
Ganz, ganz wenig im Moment. Also ich weit unter 5%. Aber der große Werkstoff, wenn du sagst Steinzeug, das war mal. Das war mal vor 30 Jahren, wo ich vor 30 Jahren in die Branche eingetreten bin. Da waren die großen Städte, Berlin, die neuen, was dazugekommen ist, wir komplett die neuen Bundesländer, ganz, ganz viel Steinzeug, was dort neu in die Erde gepackt wurde. Das hat sich jetzt auch enorm gewandelt, dass die Durchmesser bis DN300. Wir müssen wieder unterscheiden, wir sind im Schmutzwasserbereich tätig. Die Durchmesser bis DN300 hauptsächlich biegeweiche Werkstoffe sind. Das heißt PE, PVC, HDPE, das sind die Werkstoffe, die in den kleineren Bereich gehen. Dann kommt Steinzeug, dann kommt auch die GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, dann sind wir da auch mit drin. Es ist immer welchen Baugrund hast du? Welche Anbindungen müssen dort gemacht werden? Viele Faktoren spielen eine Rolle, dass sich dann ein Bauingenieur oder ein Amt entschließt, diesen oder den anderen Werkstoff zu nehmen.
So, jetzt gibt es ja verschiedenste Werkstoffe. Jetzt
Ja.
haben wir ja schon biegeweich, biegesteif gesagt, ne? So, jetzt können wir mal durchgehen. Was gibt es denn? Also auf dem Markt, wir haben bei biegeweichen Rohren haben wir die PE-Rohre, ja, dann haben wir PVC-Rohre, gelten auch als biegeweich, obwohl die auch eher auch brechen können, sage ich mal. Dann gibt es ja wieder Zwischenformen, Voll-PE mit Füllstoff, ohne Füllstoff und so weiter. Dann gibt es die Rippenrohre und so weiter. Warum würde ich denn jetzt zum Beispiel ein biegeweiches? Ich weiß, weiß gar nicht, du hast gesagt, ihr seid ein biegeweiches Rohr, aber eigentlich ist doch
Nein,
Polymerbeton eher steif,
nein,
ne?
nein. Ich
So,
habe gesagt, wir sind ein biegesteifes Rohr mit biegeweichen Eigenschaften.
biegeweichen Eigenschaften, also die Korrosionssicherheit zum Beispiel und
Ja,
so weiter.
genau.
Und man kann es halt auch so formen, wie man will. Das ist ja bei Beton auch so. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt gehen wir mal weg. Warum
Ja.
würde man denn ein biegeweiches Rohr nehmen? Was wären denn Gründe, zum Beispiel ein Kunststoffrohr einzusetzen?
Der Trend ist dahingehend, dass biegeweiche Rohre eingesetzt werden für Hausanschlussleitungen, für kleinere Rohre, weil die A vom Handling her besser sind. Ich kann besser ablenken, ich kann besser Kurven legen und so etwas alles. Darum werden bei diesen Sachen biegeweiche Rohre genommen. Reinweg vom Handling, vom Gewicht her.
Ja,
Ja?
also sie werden auch nicht unbedingt überfahren, die Rohre jetzt, wenn ich im
Doch, doch, doch. Wenn
Hausanschlussbereich. Ja, aber im
sie überfahren, dann.
Hausanschlussbereich läuft ja viel im grünen Bereich, sage ich mal.
Ja,
So, und da
aber
hat
auch
man
im
ja dann die
Gehweg.
Angst, bei einem biegeweichen Rohr höre ich immer wieder, sagen die Hersteller natürlich immer, okay, ist nicht so, wenn man es ordentlich verbaut, sagt man immer, die könnten sich ja verformen.
Wenn sie
Ne?
nicht ordentlich, wenn sie nicht ordentlich eingebaut sind,
Wenn sie nicht ordentlich
verformen die
verlegt
sich.
wurden. Aber die sind vielleicht leichter, die kann man leichter ablegen. Obwohl, ich habe letztens auch mal so ein von Rehau haben wir hier so ein Rohr liegen gehabt. Mann, das war auch
Ja.
schon, also das kriege ich auch nicht mehr per Hand bewegt, ne? So eine Stange von so einem Rohr, da muss ich natürlich auch schon. Aber vielleicht reicht ein kleiner Bagger, ne? So, und dann muss ich natürlich immer aufpassen, dass es nicht hochkommt. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber das ist zum
Genau.
Beispiel dann ein Kunststoffrohr, ist besser zu verlegen vielleicht. Ablenken, okay. So, dann haben wir ja, das sind die biegeweichen Rohre und dann haben wir die biegesteifen und da gibt es ja dann, also so ein Kunststoffrohr wäre natürlich auch korrosionssicher, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Was haben wir vielleicht noch als Fall? Was ist bei einem
Es gibt
biegeweichen
nur
Rohr noch ein
zwei.
Vorteil?
Also das biegeweiche Rohr, wie du eben schon sagtest, ist leichter zu handeln, weil es reinweg vom Gewicht des Meters, egal ob ich jetzt eine 1 Meter Stange habe oder ob ich jetzt eine 5 Meter Stange habe, immer leichter ist wie ein biegesteifes Rohr. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 1 Meter Steinzeugrohr und 1 Meter KG-Rohr, kann sich jeder vorstellen, dass so ein Meter Steinzeugrohr wesentlich schwerer ist wie ein Kunststoffrohr.
Naja, klar.
Ja, aber wir brauchen uns über die Gewichte der einzelnen Rohre gar keine Gedanken machen, weil wir leben ja jetzt im Jahre 2025 und die Leute, die die Rohre verlegen, egal ob sie die kleinen Rohre verlegen oder auch große Rohre, sind ja angehalten, die einzelne Arbeitskraft so wenig wie möglich oder so rückenschonend wie nötig zu belasten. Und da wird alles auch mit dementsprechender Baggertechnik verlegt, ob das jetzt eine 5-Meter-Stange ist aus 300er-KG-Rohr oder auch eine 300er-Stange von unserem Material. Dafür gibt es alles Technik, die werden damit verlegt.
Genau, wo wir jetzt hier in Berlin waren, habt ihr oder wurde ja sogar eine Live-Vorführung des Verlegens, weil man sieht schon mal so eine Baustelle und auch wenn es wirklich so verlegt wird und ist es dann auch mit so einem Bagger runtergelassen worden, aber das ist ja auch mal die Vorbereitung. Also man muss ja immer dann wirklich akkurat gerade arbeiten, dann wird das Rohr dann auch in das andere sozusagen hineingezogen und dann auch wieder mit einer Wasserwaage und leichtes Gefälle ist dann ja auch immer irgendwie wichtig, dass es dann auch immer bergab fließen kann. Aber wie kriege ich denn die so verbunden? Ist es genauso wie im Betonrohr, weil es
Ja,
sind ja auch
genau.
einzelne Stücken?
Das
Genau.
Verbindungssystem ist genau dasselbe. Ich stecke das ein Rohr ins andere. Ich habe auf der einen Seite habe ich eine Muffe mit einer Dichtung drin und da stecke ich dann das andere Rohr mit dem Spitzende rein. Diese Dichtungen sind geprüft und zugelassen und müssen die Dichtigkeit natürlich standhalten.
Genau, jetzt müssen wir aber noch weitergehen. Jetzt haben wir
Ja.
gesagt, ihr hattet einmal biegeweich und jetzt wollten wir biegesteif. Wann hat das denn Vorteile? Also wenn ich jetzt sage, unter der Straße brauche ich so ein bisschen Festigkeit, wann nehme ich denn jetzt den anderen Werkstoff?
Nee, das kann man nicht so sagen. Einfach
Nö.
so unter der Straße. Du kannst beide Materialien kannst du unter der Straße legen, wenn du sie ordentlich verlegst. Der Unterschied zwischen biegeweich und biegesteif hat nichts mit den Arten der Verlegung zu tun, sondern rein mit den Werkstoffkennwerten. Ein Rohr zählt als biegeweich, wenn es sich unter einer normalen Last verformt. Das heißt, ich habe eine 3-Meter-Stange. Wir beide setzen uns rauf, Sascha, und es gibt dann sozusagen eine Beule. Wir nehmen ein biegesteifes Rohr, wir setzen uns drauf, es bleibt so. Das ist der Unterschied. Das eine ist steif, das andere ist weich. Und die Einbaubedingungen, die gibt denn der jeweilige Hersteller vor, unter welchen Einbaubedingungen dieses Produkt denn so in den Gram zu verbringen ist. Da gibt es Vorgaben. Laut DIN EN, wie ich eine Sohle mache, wie ich den Untergrund herstelle, damit dann, wenn egal welcher Werkstoff verlegt wird, nichts passiert, wenn ich ordentlich arbeite.
Das stimmt allerdings. Und jetzt müssen wir irgendwann mal die Wiege kriegen. Okay, ich habe jetzt Betonwerkstoffe nachher auch verwendet. Und ist denn jetzt Polymerbeton vergleichbar teuer oder
Nein.
billiger? Ist es
Nein.
Langlebigkeitsvorteil? Also wirklich in diesen Bereichen, wo ich eine Korrosion habe, das wäre jetzt auch wieder, warum haben wir das überhaupt verbaut? Das können wir auch mal irgendwie mal herleiten. Also jetzt kann man sagen, okay, wir sind am Brandenburger Tor, am Reichstag in Berlin, da will man ja nicht so oft aufbuddeln, dann nehmen wir erstmal was gute Qualität hat, nehmen wir Polymerbeton. Jetzt hatte ich tatsächlich, und es ist ja veröffentlicht worden, deswegen kann ich es auch hier im Podcast erzählen, eine Anfrage dann auf einmal im Regierungsviertel, soll es riechen? So, ich so, ja, ist mir bekannt, gibt es ja vielleicht Probleme, auch mal wenn das Abwasser länger steht, hat es ja selber gesagt. Dann kommt es zu faulen Prozessen und dann fängt es dann an zu riechen. Und dann, wenn es dann irgendwo mal eine längere Zeit steht, dann kann man es auch außerhalb wahrnehmen. Dann bin ich so auf die Suche gegangen und habe festgestellt, ah, an der Stelle wird gebaut. Aha, und deswegen haben wir ein bisschen Rückstau im Kanal. Und deswegen kann es auch mal punktuell vorkommen, dass es dann bei sehr warmem Wetter dann auch mal anfängt zu riechen. Und dann war die Erklärung ja auch dann naheliegend, wenn wir halt bauen und zurückstauen, haben wir ja Potenzial im Kanal, also haben wir ja eigentlich den richtigen Werkstoff verwendet, indem wir sagen, wir brauchen einen Werkstoff, der dann korrosionsbeständiger ist. Also fand ich das eine gute Herleitung, warum man es dann so baut, wie man es bauen muss. So, das ist dann schon mal naheliegend. Aber ich muss ja im Vorfeld mir auch überlegen, wann nehme ich den Stoff. Jetzt muss ich ja, oder muss ich gar nicht mehr überlegen. Deswegen frage ich, ist es vergleichbar teuer? Und dann kann ich einfach sagen, okay, der hat gute Qualitäten oder muss ich da auch schon ein Stück mehr für bezahlen?
Du musst da ein Stück mehr für bezahlen, das steht erstmal fest. Aber die Frage muss anders gestellt werden oder du musst so anfangen. A, wie viel Menge muss ich transportieren? Das sagt dir dann das Rechenmodell des jeweiligen Auftraggebers. Wie viel Abwasser muss ich da in der Leitung transportieren? Wenn ich weiß, wie viel Wasser ich transportieren will, mit den Sicherheiten, dann stellt sich fest, was für ein Durchmesser ich zu nehmen habe. Volumina ist ganz klar. Und da ist es in Berlin so, dass bis DN 400 ein keramischer Werkstoff genommen wird, das heißt das Steinzeugrohr, was okay ist. Und was größer ist wie 400, wird für den Schmutzwasserbereich, wir müssen ganz klar Schmutz- und Mischwasser sehen, da wird ein Polymerbetonrohr genommen. Oder auch im 600er Bereich gibt es auch schon geriffelte PVC-Rohre. Oder es gibt auch GFK-Produkte, also GFK-Rohre, die ich dafür nehmen kann. Die Einbaubedingungen zwischen Biegeweich und Biegesteif sind auch wieder ganz anders. Wenn ich ein biegesteifes Rohr nehme, fülle ich links und rechts den Graben auf und kann den weiterarbeiten. Bei einem biegeweichen Rohr muss ich das Rohr erstmal sichern gegenüber Aufschwimmen. Wenn ich links oder rechts anfange zu rütteln, dann muss ich dieses Rohr fixieren, sonst rüttel ich das weg. Ich muss bestimmte Werte einhalten, um den Boden unten dicht zu haben, sodass nicht nach einem Jahr oben die Straße um 3 Zentimeter einsackt. Daher kommen immer viele sagen, oh, guck mal, da wachsen ja die Schächte aus der Straße. Nein, die Verdichtung, die dort vorgenommen wurde, ist nicht ordentlich gemacht worden. Das Erdreich links und rechts der Schächte oder im Rohrgraben sackt über die Zeit nach und dann wachsen die Schächte raus.
Also halten wir mal fest, nicht der Werkstoff allein ist wichtig, auch was drumherum gemacht wird. Aber du hattest mich mit der zweiten Erklärung, hattest du mich, aber ich bin noch nicht ganz so sicher, was du damit sagen wolltest, je mehr, oder ich muss auch die hydraulische Abwassermenge wissen, die ist mit dem Werkstoff entscheidend. Da hast du aber dann mir noch ein, zwei Informationen zu wenig. Also wann sage ich jetzt,
Okay,
muss ich
ganz.
Polymerbeton nehmen und warum?
Ich muss nicht Polymerbeton nehmen, sondern
Ja.
die Menge des Abwassers bestimmt den Durchmesser des Rohres. Ein Steinzeugrohr gibt es bloß bis DN 800, größere Rohre gibt es nicht. Früher wurden größere Rohre denn zu historischer Zeit in Berlin geklinkert. Die Kanäle, in Hamburg heißt es Siele, in Berlin heißt es, die wurden geklinkert. Das wird heutzutage ganz selten gemacht, weil es keine Leute mehr gibt, die diesen Klinker oder diese Art herstellen können. Also sind sie zurückgegangen auf die Industrialisierung, also auf in Industrie hergestellte Rohre. Und das sind dann Polymerbetonrohre. Im Regenwasserbereich Betonrohre. Der große Regenwassersammler, der in Berlin im letzten Jahr unter dem Mauerstreifen hergestellt wurde, das war ein DN
Stauraumkanal im Mauerpark, genau.
Stauraumkanal Mauerpark. Der ist aus zementgebundenem Werkstoff hergestellt, weil dort wird Regenwasser gesammelt und kontrolliert wieder abgegeben. Das ist ein DN zu 3200er. Ich war selber drin. Ich war bei der Eröffnung mit dabei. Das hat eine Firma aus Süddeutschland hergestellt, aus der Nähe von Stuttgart. Die hat dort im Mauerpark die 3200er im unterirdischen Verfahren geschoben. Sind wir jetzt wieder beim ganz anderen Punkt? Offene Verlegung oder unterirdischer Vortrieb? Sind auch wieder zwei Faktoren, wenn ich oben an der Oberfläche nicht ran möchte. Wir haben das jetzt ein laufendes Projekt in Hamburg, wo eine 1200er Schmutzwasserleitung 8 Meter unter der Erde von Punkt A nach Punkt B geschoben wird. Aus zwei Gründen. Oben möchte das nicht so weit aufmachen und oben habe ich einen ziemlich großen Baumbestand, der geschützt werden soll, der nicht abgeholzt werden darf. Also schien das Rohr unten von A nach B.
Also ja, habe ich jetzt wirklich verstanden. Also ich kriege über DN 800 überhaupt keinen anderen Werkstoff mehr als Polymerbeton. Es
Doch,
sei denn, ich
doch.
kann Poly oder Beton.
Doch, ich kann Beton nehmen,
Bei
ich kann
GFK gibt es auch noch.
GFK nehmen. Ja, da gibt es auch schon noch andere Werkstoffe. Die zählen aber alle wiederum zur biegeweichen Fraktion, wo ich wieder andere Rahmenbedingungen für schaffen muss, damit ich sie ordentlich in den Rahmen reinkriege. Ich habe mal eine Baustelle mir anschauen dürfen. Also jeder Werkstoff hat seine Bedeutung. Es gibt keine guten und keine schlechten Werkstoffe. Wenn sie ordentlich hergestellt werden, sind aus meiner Sicht das alles gute Werkstoffe. Es kommt immer darauf an, wie ich die verarbeite. Ja, ich hatte einen Bieger, einen 1200er Kanal gesehen, auch in Berlin. Der wurde mit einem biegerweichen Werkstoff hergestellt und die Firma wollte Flüssigbohnen verbauen, weil der Boden belastet war, den sie rausgenommen haben. Den wollten sie nicht entsorgen, den wollten sie wieder einbringen. Dann haben sie Big Bags mit Sand auf das biegeweiche Rohr gestellt, damit es beim Verfüllen nicht auftreibt, haben aber nicht darauf geachtet. Das Rohr war dann sozusagen Maulprofil. Also das war dann sozusagen um einige Zentimeter von oben runtergesackt. Und in dem Moment, wo sie dann die Belastung wieder weggenommen haben, ist das Rohr wieder in die Ursprungsform zurückgegangen und dann hatte ich wieder ein rundes Rohr. Da wäre es besser gewesen, wenn sie ein, ja, das ist bei Biegeweichen so.
Naja.
Da, oder was auch eine Möglichkeit, ich stütze dieses Rohr links, rechts und von oben. Und dann kann ich es. Aber das ist enormer Aufwand. Und wenn wir gerade vom Auftrieb sprechen, Klaus kann da bestimmt auch noch einiges dazu sagen, sollte man immer darauf achten, so wenig wie mögliche Randbedingungen. Da ist dann der Preis sozusagen von einem Rohrmeter imaginär gegenüber den Aufwendungen, die ich im Randbereich habe, um einen Rohrstrang von 50 Meter zu verlegen.
Ja,
Wenn
es ist
das
ja immer
hört
dann die
sich.
Frage, also wie gesagt, es ist ja genau was du gesagt hast, Mario, jedes Rohr hat seine Berechtigung, ne? Und dann
Auf jeden
jeder
Fall.
Stoff, ich meine, Ferrari ist auch ein geiles Auto, aber wenn ich mit zwei Kindern in Urlaub fahren will, vielleicht nicht die richtige Wahl an der Stelle, wo ich die Koffer auch nicht ins Auto kriege. Aber
Wenn du
für
die Frau
Nürburgring ist es bestimmt gut. Und wenn man
zu Hause
angeben
lässt
will.
und du fährst mit der Nachbarin, ist Ferrari toll.
Genau, das kann man festhalten. So. Genau.
Aber denn, ja, also von daher ist immer, hast du schon recht, das ist natürlich die richtige Auswahl des Werkstoffs, ne? Ist ja
Und da
zum
sind
Beispiel auch
die
die
Ingenieure.
Frage, warum, das ist eine gute Anekdote, warum braucht man ein Maulprofil, Mario? Es gibt ja verschiedene Profile, können wir mal kurz vielleicht ansprechen.
Ja.
Hast du ja gesagt, man kann ja mit Beton oder wenn das gegossen wird oder Polymerbeton oder GFK, kann man ja verschiedene Profile machen. Das geht dann mit Steinzeug zum Beispiel nicht so. Mit
Steinzeug
Kunststoff geht es
kannst du
auch
nur,
wieder.
ja,
Aber jetzt sagen wir
Steinzeug kannst du
mal.
nur als rundes Rohr, wenn wir beim Maulprofil sind. Wann nehme ich ein Maulprofil? Ich
Genau.
sage mal, die erste Frage. Maulprofil nehme ich, wenn ich nicht genug Höhe habe innen, aber ich brauche das Volumina, um das Rohr, um die Menge zu transportieren. Also gehe ich in die Breite. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder ein Maulprofil, das sieht wirklich aus wie ein Maul, oder ich kann auch Rechteckprofile nehmen. Bei Rechteckprofilen, es gibt ja Rechteckrohre, so heißen die. Die sind aus zementgebundenen Werkstoffen wieder und die sind sehr stark bewährt, habe ich sehr, sehr hohe Wandstärken. Ein Maulprofil ist oben gerundet und die Rundung übernimmt schon sehr viele statische Eigenschaften. Es ist nicht einfach in der Herstellung. Das kannst du entweder auf den Dorn wickeln oder in eine Form sprühen. Wir sind nicht in der Lage, reinweg Maulprofile herzustellen. Wir sagen, okay, wir nehmen entweder ein Drachenprofilrohr oder ein Eiprofilrohr. Ich hatte mal eine Maßnahme, das war in Magdeburg, da hatten wir ein Eiprofil vorhandener Kanal gebaut in Stampfbeton im Jahre um die 1920 und dort sollte ein neues Brückenbauwerk hergestellt werden und dieses Brückenbauwerk hätte diesen Kanal 800 auf 1200 im oberen Viertel weggenommen. Da hat dann der Auftraggeber zu uns gesagt, ja, jetzt macht euch mal Gedanken, Herr Eckert, Sie sagen immer, Sie können alles. Wo sind jetzt Ihre Ideen? Da haben wir denn von einem Eiprofil ein Übergangsstück gebaut zu einem Kastenprofil mit Drachen. Wir haben den Querschnitt verändert. Wir sind um 30 cm flacher geworden, aber breiter. Und haben aber dasselbe Volumina eingehalten und sind dann nach 20 Metern mit einem zweiten Übergangsbauwerk wieder zurück auf den alten Eikanal. Das ist
Also habt ihr
technisch.
quasi vertikal umfahren oder horizontal umfahren.
Horizontal.
Jetzt hast du jetzt das mal, also Maulprofil, geringe
Ja.
Überdeckung,
Jawohl.
ja,
Aber
trotzdem
eine
die gleiche
Breite.
Menge. Man wird einfach vom runden Rohr unten breiter und hat dann wie so ein breites Maul, ne? Oben ein bisschen schmaler, unten ein bisschen länger, aber ich habe trotzdem die runde Form und trage das Ganze ab. So, jetzt haben wir Drachenprofil. Was ist Drachenprofil?
Das ist das Schwiegermutterprinzip.
Jetzt bin ich gespannt. Was ist das Schwiegermutterprinzip? Erzähl.
Drachen, ja. In Anführungsstrichen, nein.
Also Christa, du hörst den Podcast zwar nicht, aber wenn du mal zuhörst, ich liebe dich als Schwiegermutter, du bist top. Du bist kein Drache, manchmal schon, aber meistens nicht.
Siehst du,
So, jetzt erzähl,
Sascha, jetzt
was
kommt
ist
der
bei
Klaus.
Drachen? Wie sieht es
Drachenprofil,
aus?
Drachenprofil ist ganz einfach, ist ein rundes Rohr und ist unten auf 6 Uhr ein kleinerer Durchmesser, der sozusagen bis 9 Uhr und bis 3 Uhr hochgeht, sodass ich unten ein kleineres Gerinne habe, wo die Fließgeschwindigkeit aufrechterhalten wird. Aber ich habe das Volumina nach oben, wenn das Regenereignis kommt, dass ich dann die Menge transportieren kann.
Und
Also
was
es
ist
ist
der Unterschied
quasi,
zum Ei-Profil?
genau, was ist der Unterschied zum Ei-Profil, ist auch gefragt.
ja, da gibt es in der Hydraulik bessere Werte beim Ei-Profil. Und wenn ich zum Beispiel eine enge Bebauung habe, dann nehme ich lieber ein Ei-Profilrohr, weil ich das Volumina nach oben hochziehe. Habe ich aber mehr Platz, kann ich ein rundes Rohr nehmen. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt gerade in Magdeburg einen großen Mischwasserkanal, den wir beliefern dürfen. Da ist ein DN2000, 2 Meter als Drachenprofil. Und der transportiert das Abwasser ständig. Später, wenn das Regenereignis kommt, habe ich das Volumina, damit das ganze Wasser durchgeführt wird.
Also für verschiedene Fließgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen ist das ja immer ganz brauchbar. Und ich halte fest, ich kann bei euch quasi maßgeschneiderte Produkte bestellen.
Jawohl,
Ja, genau. Ist das auch nur.
wir haben ein Standardsortiment, aber wir haben auch maßgeschneiderte Produkte. Wir stellen im Moment gerade für Düsseldorf eine Kanalaussteifung her, wo ich sozusagen ein Ei-Profil in der Sohle habe und im oberen Bereich ein Drachen. Das sind alte Kanäle, die sind historisch hergestellt und unten in der Sohle ist die Sohle komplett weggefault. Also der Beton ist weg und sie wollten dort einen biegeweichen Liner reinziehen, wo sie ein Stück schon mal gemacht haben, festgestellt haben, das ist nicht so das Richtige, wir brauchen einen steifen Werkstoff und haben sich dann für Polymerbeton Werkstoff entschieden. Reinweg die Planungsphase für dieses Projekt waren 5 Jahre.
Wie das im Abwasser immer so ist. Jetzt aber, jetzt haben wir Maulprofil, Drachenprofil, Eiprofil, Rundprofil gibt es natürlich auch. Und dann hat man natürlich auch ein Rundprofil mit extra Trockenwetterrinne, gibt es ja manchmal noch, dass
Jawohl.
man quasi, oder ein Kastenprofil, also es ist ein Rechteckprofil, hatten wir ja auch, mit einer Trockenwetterrinne vielleicht unten drin, wo das Abwasser normalerweise fließt. Was haben wir noch? Was fällt dir noch ein?
Das sind einfach die typischen Sachen, wenn wir jetzt sagen, nochmal rundes Profil mit Trockenwetterrinne, dann das stammt aus den 60er Jahren, Trockenwetterrinnen, wo zementgebundene Produkte hergestellt wurden, wo unten die Trockenwetterrinne, das heißt, da wo das Abwasser läuft, da wurde dann eine Steinzellschale in den Beton eingesetzt und der Rest wurde aus zementgebundenen Beton hergestellt. Das war für die 60er, 70er und 80er Jahre eine wunderbare Lösung, um die Problematik der biogenen Schwefelsäurekorrosion entgegenzuwirken. In
Ja,
den
um die
letzten,
Fließgeschwindigkeit auch dann
richtig, genau.
schneller zu erhöhen und nicht die Zwischenstau zu haben. Ich würde
Aber
jetzt nochmal so
ja,
abbiegen wollen. So,
ich
jetzt
ab.
glaube, jetzt kann jeder schon seinen Kanal bauen und weiß halt, wie es irgendwie so herzustellen ist und welchen Werkstoff
Wenn
er jetzt
nicht,
nimmt.
kann er mich anrufen.
Und ihr habt doch aber auch so ein quasi Monopol, habe ich das so richtig verstanden? Also es gibt ja
Nein.
gar nicht so viele Hersteller auf der Welt, die jetzt auch das Produkt herstellen. Und was ich auch interessant fand, ihr habt auch ein interessantes Werk, oder?
Ja, genau. Das Werk ist hier sehr, sehr interessant. Wie gesagt, im Herzen von Deutschlands in der Altmark hier in Stendal, ein Monopol gibt es nicht. Wir leben im kapitalistischen Wirtschaftssystem, da gibt es keine Monopolstellung. Es gibt andere Werkstoffe, die du nehmen kannst. Wir hatten vorhin gerade gesagt, es gibt GFK, es
Genau, die
gibt
anderen
Steinzellrohr.
Werkstoffe, aber ihr
Genau,
habt gar
und
nicht so viele andere Polymerbetonhersteller, oder die es so gibt auf dem Markt.
doch, doch, ich muss dir sagen, es gibt noch zwei wirklich sehr interessante Polymerbetonhersteller, deren Werke wir vor über vor über 30 Jahren verkauft haben. Das heißt, das, was hier in Stendal steht, haben wir vor über 30 Jahren schon mal verkauft. Und zwar einmal nach den USA, nach Baton Rouge und einmal nach Saudi-Arabien. Das Werk in Baton Rouge wurde wieder zurückgebaut, weil die Kollegen nicht in der Lage waren, den Werkstoff zu handeln. Unsere Kollegen, ich habe jetzt noch einen Kollegen in der Produktion, der mit beim Aufbau war, also der die Übergabe gemacht hat. Und das Werk wurde nach 5 Jahren wieder rückgebaut, weil die Amerikaner nicht in der Lage waren, den Werkstoff zu handeln. Und wir haben dann vor 5 Jahren Formen zurückgekauft aus Amerika, die wir vor über 30 Jahren denen mal verkauft haben. Dann gibt es noch ein Werk in Saudi-Arabien, die produzieren Rohre und Schächte, Rohre aber bloß bis der N400.
Oh ja.
Und das war's.
Also liegt das Geheimnis im Harz oder uns kannst du es ja hier
Nein.
sagen oder?
Ja, natürlich, wir sind ja hier alle drei unter uns. Das Geheimnis liegt in der Herstellung des Produktes mit dem Wissen, was die Mitarbeiter hier haben. Du findest das in keinem Lehrbuch auf der Welt, wie ich Polymerbeton herstelle. Es gibt ja noch andere Hersteller von Polymerbeton, keine Rohre, keine Schächte, sondern von Rinnen. Es gibt ja auch die Polymerbetonrinne, die für den Garten- und Landschaftsbau und für den Straßenbau genommen wird. Das ist ein Hersteller, der kommt aus Rendsburg. Es ist aber ein großes Unternehmen, nicht wie wir. Wir sind ja ein familiengeführtes Unternehmen. Die Firma Arco ist ja jedem bekannt. Und die produzieren ähnlich wie wir, auch mit Harzen, bloß mit anderen Zuschlagstoffen von der Größe her, weil deren Zielrichtung eine ganz andere ist. Nicht der Transport von Abwasser, sondern die wollen leichte Rinnen herstellen für den Bau von, für den Abtransport von Regenwasser in der Oberfläche. Eigentlich die schweren Betonrinnen, sondern leichte Polymerbetonrinnen.
Genau. Wo ist denn jetzt,
Ja.
um jetzt mal eine Brücke zu schlagen, was ich schon meinte, wo siehst du denn noch Anwendung? Also würdest du sagen, Mensch, ihr könntet auch so einen Kanal für Schiffe bauen, sei jetzt ein Panama-Kanal, wo es dann noch Schleusen gibt, aber dann ist wahrscheinlich Beton ausreichend, braucht man nicht. Oder was ist das Kurioseste, was du eigentlich so gebaut hast? So.
Das Kurioseste, was wir hier gebaut haben, ist so etwas, was ich vorhin erklärt habe, dass wir ein Übergangsstück oder einen Kanal gebaut haben von Ei-Profil auf Drachen und dann wieder zurück auf Ei. Ein ganz toller oder ein ganz wichtiger Punkt ist, du kannst diesen Werkstoff nur in einem Werk produzieren. Also du kannst den nicht in Trommelmischer reinkippen und fährst dann zur Baustelle, weil die Abbindezeiten zu gering sind. Wenn wir zum Beispiel eine Form mit dem Polymerbeton füllen, dann weiß der Kollege an der Form, so ungefähr nach 10 Minuten kann ich die schon ausschalen. So sind die Aushärtzeiten. Im Stahlbeton sagst du das manchmal in Stunden, bei uns sind es Minuten. Und
Also muss man auch schnell sein, brauche ich.
man muss fix sein, das ist
Ja.
wichtig. Und wir haben eine ganz andere Betonqualität. Wir sind vergleichbar mit der Klasse C90-120. Und die normalen Betonrohre liegen bei C35-45. Also diese Klasse C90-120, diese Festigkeitsklassen werden genommen im Kühlturmbau. Kühltürme werden im Moment in der Bundesrepublik nicht gebaut, weil wir keine Kraftwerke bauen. Aber in allen anderen Staaten um die Bundesrepublik herum werden viele Kühltürme gebaut.
Also da braucht man den Werkstoff auch noch.
Nee, nicht den Werkstoff. Das ist einfach bloß vergleichbar mit den Festigkeitsklassen. Der
Ah.
Werkstoff ist geeignet für den Kanalbau, für Rohre und Schächte, die dann Abwasser transportieren.
Und warum kriegen die da so einen Kühlturm dann gebaut? Die nehmen dann, es gibt ja auch schon ein bisschen bessere Betone, da muss man ja auch schon mal sagen. Also man kann die ja auch ein bisschen besser herstellen, aber das ist dann ja auch nicht gerade günstig.
Ja,
Und
besser muss nicht günstig sein. Wir müssen heutzutage Bauwerke bauen oder Kanäle bauen, die mindestens so lange halten, wie sie im normalen Haushalt abgeschrieben werden. Und das sind zwischen 60 und 80 Jahre im Durchschnitt in der Bundesrepublik. Ich weiß nicht, Klaus, wie das bei euch unten im Stuttgarter Bereich ist. Da bin ich nicht so oft tätig. Ich weiß aber, dass die HSE in Hamburg auf 80 Jahre abschreibt, die Investition. Und wir waren vor 2 Jahren oben in Hamburg, wo der öffentliche Auftraggeber ganz klar gesagt hat, wir stehen zu dem Werkstoff, wir verbauen den seit 60 Jahren und wir gehen bei ordentlicher Handhabung von über 100 Jahren Lebensdauer aus. Und das finde ich wichtig. Das ist die Verantwortung, die wir haben gegenüber unseren Kindern und unseren Enkeln.
Das ist ja ein großes Thema, ne? Auch das hat man sicherlich auch in den 90er Jahren gemacht, als man in Ostdeutschland vieles neu gebaut hat mit Beton. Da ist an vielen Stellen dann, glaube ich, das nicht eingehalten. Also nicht an allen, aber an vielen Stellen ist das schon natürlich auch ein Problem, gerade auch bei Bauwerken, wo diese Betonsubstanz natürlich dann schon sanierungsbedürftig war nach kurzer Zeit. Und das ist natürlich nirgendwo
Unwissenheit.
eingeplant in irgendwelchen Abschreibungsmodellen. Und ja, das ist natürlich vielleicht ein nächstes Thema für einen Folgepodcast, welche Sanierungsverfahren es nachher gibt dann für diese Sachen, ja. Aber ich glaube, es ist schon mal so eine gute Hafenrundfahrt hier gewesen zum Thema Werkstoffauswahl. Ich glaube, es war ganz interessant, dir mal zuzuhören, Mario. Und wir müssen uns dann auch mal irgendwann nochmal mit Biegelweichenrohren beschäftigen, vielleicht. Da gibt es ja bestimmt dann auch gute Argumente dafür und vielleicht sollte man sich da auch noch mal jemanden einladen, der dazu mal was sagt.
Da habe ich auch
Ne?
gute Berufskollegen, die da richtig in der Materie drinne stecken, die sich mit diesen Biegeweichenrohren richtig gut auskennen.
Aber
Ich
auf
sag
jeden
mal,
Fall ist es immer spannend, ne?
man
Was man
kennt die
die.
Konkurrenz. Nein, das sind Marktbegleiter, das ist keine Konkurrenz. Die wollen dasselbe wie ich. Wir wollen das Abwasser von A nach B transportieren und so, dass die Umwelt nicht belastet wird.
So sieht's aus.
Wie lange
Ja,
willst du das noch machen?
Genau. Ja.
Hast du die Rente schon im Blick oder sagst du, ach, das hältst du noch bis 70 durch?
Die Rente im Blick. Ja, ich hatte ja vorhin
In
kurz mal
Ruhestand.
erzählt, wie erfahren ich schon bin. Ja, ich möchte das noch ein bisschen machen, aber ich bin einfach der Meinung, wir gehen zur Arbeit, damit wir unseren Wohlstand und die Familie ernähren können. Und wir gehen nicht zur Arbeit, weil wir sonst mit unserem Leben nichts anfangen.
Sehr schön, sehr schön. So, wir sind ja wirklich jetzt, wie versprochen, es ist ja so
Punktlandung.
kurzlebig, unser Podcast. Was möchtest du denn noch loswerden hier
Ich
für die?
möchte erstmal Danke sagen, Sascha, dass wir uns beide auf so einem wichtigen Termin in Berlin vom Reichstag getroffen haben. Und du hast meinen kurzen Ausführungen zugehört. Den Klaus kenne ich schon seit vielen Jahren vom Sehen, von den verschiedenen Messen, egal wo wir uns treffen in der Bundesrepublik. Ich freue mich einfach auf das nächste Thema. Und wenn ihr möchtet, kann ich dann nochmal mit einem guten Kollegen von der Biegeweichenindustrie sprechen. Vielleicht möchte er auch dazu noch ein bisschen was von sich geben. Es ist wichtig, dass wir den Leuten, die nicht vom Fach sind, einen Einblick geben, was heutzutage alles möglich ist und nicht, dass wir über irgendwelche Sachen schimpfen. Nein, wir können stolz sein von der Innovation der Ingenieurtechnik, die wir hier in Deutschland am Tag legen.
Ja, das ist doch eine schöne Abschiedsworte von dir, Mario. Wir sehen uns bestimmt noch mal. So schnell bist du hoffentlich nicht weg. Da sieht man sich spätestens IFAD oder irgendeine der anderen Tagungen demnächst, wo man sich ja immer wieder trifft.
Ja.
Sascha, ich möchte dir natürlich auch Danke sagen, hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch Richtung Weihnachten. Ich meine, wenn der Podcast hier online geht, ist bestimmt nicht mehr so lang hin zu Weihnachten, ja. Es gibt noch eine Folge, denke ich, über eine Vorweihnachtsfolge müssen wir noch machen. Sascha, freut euch da drauf. Wenn ihr das jetzt hier hört, werden wir wahrscheinlich vor Weihnachten noch eine veröffentlichen, wo wir mal so ein bisschen aufs Jahr zurückblicken. Sage ich
Ja.
jetzt einfach mal. Sascha, was willst du noch loswerden?
Ich bin wie immer happy, dass das ja doch irgendwie wieder ein Thema hat, wo man denkt, was kann man über Werkstoffe sagen, wo man doch dann wieder einiges über den Tellerrand hinweggeguckt hat. Ich kann noch zusammenfassen, es gibt Biegeweich und Biegehart. Nee, was war das?
Biegeweich und biegesteif.
Wiege steif, genau. Das haben wir hier als Fachbegriffe wieder mitgenommen. Da können wir jetzt auf der Baustelle glänzen nachher mit unserem Fachwissen. Und hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen unterhalten. Und Klaus, hast du noch letzte Worte?
Ja, wie immer, Pantarei, das Abwasser fließt immer bergab, Leute, ne? Ciao.
Dankeschön,
Okay.
ciao.
Ciao.